Ja, das wäre auch unser Anliegen als Gemeinde, dass wir schon für die Glaubenskonferenz beten. Ich freue mich, dass der Schiffko und seine Frau da sind. Ihre Tochter ist ja jetzt schon auf dem Missionsfeld in Mittelamerika und macht dort ein FSJ. Von dort her freuen wir uns, dass sie da sind. Sind die Pastoren in Freudenstadt in unserer Gemeinde und der ist auch Superintendent für Bulgarien und für verschiedene Länder. Betet dafür, dass Gott uns da segnet. Genau, heute ist ja Erntedank, auch nochmal im Deko-Team, Andrea und auch dem ganzen Team und der Silvia, herzlichen Dank, dass ihr das so gut vorbereitet habt. Für uns sind die Dinge ja selbstverständlich, dass wir jeden Tag zu essen haben, aber ich glaube an Erntedank dürfen wir mal darüber nachdenken, dass wir dankbar sein dürfen, dass wir zu essen und zu trinken haben und das im Überfluss. Manchmal ist es ja, wenn man in den Supermarkt geht, fast umwerfend, wie viele Artikel es da gibt. Die gleichen Artikel mit 5 verschiedenen Fabrikanten und so weiter. Das ist aber heute Morgen nicht meine Predigt. Erntedank hat ja immer was mit Wachstum zu tun. Also sonst, die Babys wachsen, der Bennen wächst. Aber es gibt auch noch ein anderes Wachstum, das ist nämlich das geistliche Wachstum. Jesus hat viel Freude daran, wenn wir uns gut entwickeln und auch geistig Schritte machen und vorwärts kommen. Ich möchte zu Anfang 2 Bibelverse lesen aus Epheser 4 und dort die Verse 15 und 16. Genau. Danke, Simon. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen. Also hier spricht die Bibel, dass wir wachsen dürfen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Also unser bestimmender Faktor ist ja Liebe. Und wie gesagt, Erntedank hat ja mit Wachstum zu tun. Wir danken Gott für den Ertrag des Feldes, der Früchte. Und genauso dürfen wir Gott dankbar sein, dass wir geistig wachsen dürfen. Für mich ist es kein Kompliment, wenn jemand sagt, Thomas, du hast dich gar nicht verändert. Ich hoffe, dass ich mich zum Guten hin verändert habe. Was sich auch verändert hat, ist so meine Haarfarbe. Also sie wird ein bisschen, ich war mal blond, das denkt man nicht, aber jetzt sind sie grau. Und meine Intention heute Morgen ist auch nicht, dass ihr die ganze Predigt euch merkt, sondern wenn wir es lernen, aus einer Predigt einen Impuls mitzunehmen und den im Alltag umzusetzen, dann hast du, wenn du im Jahr in 40 Gottesdiensten bist, die Möglichkeit, 40 Dinge zu realisieren, die dein Leben nachhaltig verändern. Weil eine ganze Predigt kann man sich nicht merken. Ich möchte jetzt nicht eine Statistik da reinwerfen, sondern sind wir Gott dankbar, dass wir wachsen dürfen? Was ist für das Wachstum von dir und für uns auch als Gemeinde nötig? Jeder von uns braucht geistliches Wachstum. Die Gemeinde braucht geistliches Wachstum. Und heute in meiner Predigt möchte ich 2 wichtige Punkte für geistlichen Wachstum ansprechen. Das sind nur 2 von vielen. Also ich habe nicht die Intention, dass ich das Ganze ausschöpfe. Der erste Punkt ist, das kannst du mal von einleitenden Gedanken auf. Genau, entwickle gute Gewohnheiten. Also wenn man gute Gewohnheiten entwickeln muss, impliziert es auch, dass es vielleicht Gewohnheiten gibt, die nicht so gut sind. Aber wenn wir gute geistliche Gewohnheiten entwickeln, dann hat es einen guten Auswirkung auf unser geistliches Wachstum. Und dazu brauchen wir die befreiende Kraft Jesu. In Jeremia 13, 23, ich weiß nicht, ob du den schon gelesen hast, gibt es einen spannenden Vers. Da sagt die Bibel, das ist eine etwas modernere Übersetzung, kann ein dunkelhäutiger Mensch etwa seine Hautfarbe wechseln oder ein Leopard sein geflecktes Fell? Wenn ich das heute Morgen fragen würde, würde ich sagen, nee, das funktioniert nicht. Und dann sagt ja Jeremia da nicht sehr schmeichelhafte Worte für uns. Genauso wenig kannst du Gutes tun, die du ans Böse gewöhnt bist. Worauf möchte ich raus? Das Evangelium, das wir verkündigen, ist keine Nachricht, die sagt, nun streng dich an, mal an gut zu sein. Werde ein guter Mensch, handle besser, werde christlicher. So wie ein dunkelhäutiger Mensch seine Hautfarbe nicht verändern kann und der Leopard sein geflecktes Fell, Genauso wenig können wir von uns aus vom Negativen zum Positiven kommen. An Neujahr macht sich viele Leute Vorsätze. Und schon am 2. Januar war es dann mit den Vorsätzen. Setzen wir nicht auf das Evangelium der Selbstveränderung. Aber seht, es gibt ein Evangelium. Oder es gibt das Evangelium, das ist nämlich das Wort vom Kreuz. Das ist eine Botschaft, die uns freisetzt, die uns verändert. Wir verkündigen Christus. Das Evangelium wirkt. Das Kreuz setzt uns frei. Im christlichen Zentrum soll Jesus im Mittelpunkt stehen. Und das Evangelium vom Jesus ist das Wort vom Kreuz. Nicht das Kreuz rettet, sondern das Wort vom Kreuz. Jesus soll im Mittelpunkt stehen und Lebensveränderung geschieht durch ihn und seine Kraft. Und da, wo wir nicht mehr an diese Lebensveränderung glauben würden, würde Glaube zu einer toten Religion. Dann geht es nur noch darum, dass wir äußere Formen einhalten. Wir singen 5 Chorusse, wir ziehen uns so an, aber so ist das Evangelium nicht. Wir wollen doch das Leben Jesu haben und diese auch im Alltag erfahren. Nimm das einfach als Impuls mit und wende die Kraft Jesu auch auf dein Leben an. Rücken wir wieder ganz neu die Kraft vom Kreuz, vom Wort vom Kreuz in den Mittelpunkt. Denn im Kreuz, im Wort vom Kreuz gibt es Errettung, Erlösung, Befreiung, Heilung und vieles mehr. Und deshalb möchte ich uns sehr ermutigen, mit negativen Gewohnheiten zu brechen. Und die Kraft vom Wort vom Kreuz befähigt uns, mit diesen negativen Gewohnheiten zu brechen. Weil negative oder schlechte Gewohnheiten bringen uns schnell in Zwänge hinein, wo wir nicht mehr frei reagieren können. Wir wissen nicht, alle Gewohnheiten sind schlecht. Es gibt auch gute Gewohnheiten, da möchte ich noch darauf zu sprechen kommen, oder neutrale. Aber da, wo mich etwas negativ beeinflusst, wo die Frucht nicht gut ist, auch wenn die Gewohnheit vielleicht in sich nicht schlecht ist, da sollte ich nicht nur vorsichtig sein, sondern sollte konsequent und klar mit dieser Gewohnheit brechen. Ich habe mal versucht, so eine einfache Definition zu finden, was Gewohnheiten sind. Weil es gibt ganz viele komplizierte, da habe ich nicht verstanden, was die sagen. Wenn es mal bringen könnte, bitte Simon. Gewohnheiten sind Handlungen, die zur Routine, eine Handlung, die zur Routine wurde und immer wieder oft unbewusst wiederholt wird. Das ist eine Gewohnheit. Ich wiederhole es unbewusst, ohne dass ich Gedanken drüber mache. Immer wenn ich wenn eine Handlung in einem bestimmten Zusammenhang wiederholen. Ganz einfaches Beispiel, Morgentoilette. Morgenroutine. Also wenn ich morgens aufstehe, muss ich nicht mehr nachdenken, was ich machen möchte. Der Wecker klingelt bei dem einen früher oder später. Dann steht er auf, geht in die Morgentoilette. Ich gehe mich dann in aller Regel rasieren, stehe unter die Dusche, putze mir die Zähne, ziehe mir im Laufe vom Morgen meistens drei Kaffees und dann gehe ich zur Arbeit. Da muss ich nicht nachdenken. Und das Schöne ist, mein Körper weiß das auch so. Der wird manchmal wach, ohne dass der Wecker klingelt. Und so, das verstehen wir unter einer Gewohnheit. Und die Frage ist, hast du auch bei dir schon negative Gewohnheiten im geistlichen Sinne festgestellt? Die schwächen unser geistliches Leben und schaden uns. Lass es doch heute Morgen zu, dass Jesus dir offenbart, was eine ungute Gewohnheit ist. Und bitte vielleicht auch andere Menschen darum, dass sie dir ein Feedback geben bezüglich deiner Gewohnheiten. Und nicht so gute Gewohnheiten kommen schneller über uns, wie wir das wahrhaben wollen. Die funktionieren reflexartig. Da denke ich ja gar nicht drüber nach. Da braucht es wenig Aufmerksamkeit. Das viel weniger Aufmerksamkeit, wie wenn ich bewusst etwas tue. Dann sagt ihr sicher, ja Thomas, was sind denn jetzt negative Gewohnheiten? Die habe ich gar nicht. Bestimmte Reaktionsmuster, wenn Leute dir etwas sagen. Einfaches Beispiel. Du als Frau fährst mit dem Auto. Der Mann sitzt nebendran, will zur Arbeit. Und er sagt, hey Schatz, die Ampel ist grün. wenn du abgespeichert hast, der denkt, ich bin eine schlechte Autofahrerin, dann ist das mein ungutes Reaktionsmuster. Vielleicht wollte er mir aber nur sagen, hey, ich hab's eilig, fahr bitte zu, die Ampel ist grün. Also wie reagiere ich, wenn Menschen mir was sagen? Oder wenn ich Alkohol zu bestimmten Uhrzeiten und Gelegenheiten trinke. Ich weiß, wir sind in der Gemeinde Gottes, da trinkt man keinen Alkohol, aber nicht alle sind ja. Oder eine Gewohnheit, wenn ein Kaufverhalten bei dir auftritt, bei bestimmten Situationen, dass du was kaufst, was du eigentlich gar nicht brauchst. Ich weiß nicht, ob das Männer auch kennen, vielleicht auch. Oder unguter Fernsehkonsum. Ich muss jede Netflix-Serie angucken. Gibt es auch gute Filme, aber das ist die Frage. Oder Dinge mit negativen Inhalten. Wenn ich mich mit dem die ganze Zeit fütter, kommt nichts Gutes raus. Beschäftigung mit Internet und Lektüre. Oder meine Umgangsform mit meinen Verwandten, zum Beispiel Kinder und Ehepartner, wenn da mein Reaktionsmuster verletzend ist. Oder das Reden über andere. Das ist auch so eine Unsitte. Also ich ganz ehrlich, ich habe genug mit mir zu tun. Ich brauche nicht bewerten, wie andere primär leben. Oder negative verbale Aussagen. Es gibt Menschen, da ist das Glas immer halb leer. Bedenkt, da gibt es kein Lebensschema. Aber unsere Lebensprägung ist so geprägt, dass wir Lebensgewohnheiten haben, die wir bewusst angehen sollten. Deshalb bringe negative Gewohnheiten, negative Lebensgewohnheiten, wenn du sie entdeckst, ans Kreuz. Da ist Hilfe. Gott möchte dir helfen. Leg sie ihm hin und bitte Jesus doch, dass er dich davon befreit. Es geht mir nicht um gute Vorsätze, sondern dass Jesus unser Herz verändert. Das ist doch unser Gebet, dass wir sagen, hey, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Dann reagiere auch so wie Jesus. Die Frage ist, wie kann ich eine gute Gewohnheit entwickeln? Genauso wie ich schlechte Gewohnheiten haben kann, die mein Leben beschwert, kann ich positive Gewohnheiten entwickeln, die uns helfen, unser Leben erfolgreicher zu führen. Da braucht es eine Investition, auch gute Gewohnheiten zu entwickeln. Und die gute Nachricht ist, Jesus möchte dir dabei helfen. Und wir stellen fest, eine gute Gewohnheit gewöhne ich mir je früher, desto besser ein. Also je früher ich damit starte, desto besser kommt es raus. In Sprüche 22, Vers 6 steht, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen und wenn es älter wird oder wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Also das ist der Auftrag auch heute Morgen an die Eltern von Bennett und von Bennen. Gute Gewohnheiten entwickle ich auch dann, wenn ich den richtigen Umgang pflege und negative Umgang vermeide. Unser früherer Pastor, der Bernhard, sagt, er hat immer gesagt, sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Gute Gewohnheit ist, seine geistigen Aktivitäten regelmäßig zu pflegen. Dass wir mit unseren Kindern geistliche Gewohnheiten ein- oder pflegen. Gottesdienst besucht. Familienandachten. Also die Eltern von Jesus hatten auch klare Gewohnheiten. Jesus war jung, gewohnt in die Synagoge zu gehen, weil seine Eltern dorthin gegangen sind. Und Jesus hatte diese positiven Gewohnheiten in seinem Leben auch angewendet. Ich möchte nur zwei Bibelstellen dazu nennen, aus Lukas 4,16 und Lukas 22, 39. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Also Jesus war gewohnt, in seiner Heimatstadt schon als Kind in die Synagoge zu gehen und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Das war eine Routine, das war eine Gewohnheit, die sie gemacht haben. Also wenn sie am Ölberg waren, sind sie auch hochgestiegen. Auch Paulus, von dem lesen wir, dass er diese Gewohnheit hatte, zur Synagoge zu gehen, um dort Gemeinschaft zu haben. Und Paulus hatte auch eine gute Gewohnheit. Er hatte die Gewohnheit, der Streitsucht eine Absage zu erhalten. Das steht nämlich in 1. Korinther 11,16, da geht es um das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Ist aber jemand unter euch, der darüber streiten will, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben. Und die Gemeinden Gottes auch nicht. Da werden wir sogar namentlich erwähnt, ihr wisst, wie ich das meine. Da einfach der Hinweis nochmal, wir brauchen gute, klare geistliche Gewohnheiten, um dauerhaft ein gutes geistliches Leben pflegen zu können. Wenn wir uns keine geistlichen Gewohnheiten zulegen, werden wir immer wieder vor der Entscheidung stehen, was wir tun, und werden uns gemäß unseres eigenen Ichs entscheiden. Oh, lieber Heiland, heute Morgen aufstehen und stille Zeit machen. Boah, aber wenn das eine gute Gewohnheit ist, also mir braucht immer sagen, schlag deine Bibel auf, ist eine gute Gewohnheit. Gibt es natürlich noch viele, viele andere Dinge, die gut sind. Aber trifft doch heute neu eine Entscheidung, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Was tut deinem Leben gut? Dazu braucht es auch immer wieder, dass wir unser Denken erneuern. In Römer 12, 1 bis 2 steht Folgendes. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also ich brauche eine Veränderung in meinem Denken und das nicht nur einmal. Sonst steigen sich wieder die nicht so guten Gewohnheiten wieder ein. Also ich muss mein Denken verändern. Das ist ein beständiger Prozess, mit dem wir nicht aufhören sollten. Damit wir nicht die Maßstäbe, die nicht gut sind, übernehmen. Nicht alle Maßstäbe der Welt sind schlecht, aber nicht alle sind auch gut. Wir haben da ja in unserem Bibel einen guten Maßstab, wie wir leben sollten. Und mit dem sollten wir nicht aufhören. Weil sonst wieder Gewohnheiten in uns hineinkommen, die uns belasten. Deshalb zum Schluss von diesem Gedanken, bin ich in Bezug auf meine Gewohnheiten gewachsen? Sind wir als Gemeinde in Bezug auf gute Gewohnheiten gewachsen? Wo fördern gute Gewohnheiten mein geistliches Wachstum? Wo wird mein geistliches Wachstum gehemmt oder blockiert durch negative Punkte? Sei ehrlich mit dir und anderen. Du musst nicht jedem dein Herz ausschütten. Aber du brauchst Menschen in deinem Umfeld, die dir was sagen dürfen. Ganz ehrlich, ich lasse mir auch nicht von jedem etwas sagen. Also er darf mir das schon sagen, aber ob ich es annehme, ist eine andere Geschichte. Aber es gibt Menschen, da finde ich es wertvoll, wenn meine Frau mir sagt, hey Thomas, pass auf, da laufen Dinge in Ungut. Das brauchen wir alle. Das ist der erste Gedanke. Gute Gewohnheiten entwickeln, negative Gewohnheiten ans Kreuz bringen. Ich habe ja ein paar Dinge genannt. Der zweite Gedanke, wie wir geistig wachsen können, ist, dass wir in der Gnade wachsen. Dass ihr versteht, dass man in der Gnade wachsen kann, gibt es auch einen Bibelvers dazu. 2. Petrus 3,18 steht, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Also geistliches Wachstum geschieht einmal durch gute Gewohnheiten, geistliche, und durch Wachsen in der Gnade. Ich habe mal so versucht, Gnade zu definieren. Sie ist ziemlich unvollkommen, aber sie sagt uns. Also die Definition von Gnade. Gnade ist das unverdiente, grenzenlose Geschenk und die Liebeserweisung Gottes, die uns in Form von Vergebung, Hilfe, Befreiung, Segen, Barmherzigkeit, Heilung, Erneuerung und zukommen lässt. Das steht alles unter dem Begriff Gnade. Also Heilung, Vergebung, Hilfe, Befreiung, Segen. Das ist Gottes Gnade. Und diese Gnade bewirkt ganz vieles in unserem Leben. Gottes Gnade ist das eines der größten geistigen Geschenke, die wir bekommen haben. Wenn es keine Gnade hätte, sage ich mal so ganz kühn, wäre keiner von uns heute Morgen hier im Gottesdienst. Keiner. Gnade Gottes ist die Grundlage, auf der wir unser Leben gründen. Das ist nicht unser eigener Verdienst, sondern sie ist uns geschenkt von Gott und macht uns zu seinen Kindern. Seht, es passieren großartige Dinge durch Gottes Gnade. Einmal, wir sind gerecht gemacht durch die Gnade. Wir sind gerechtfertigt durch die Gnade. Könnt ihr nachlesen, Römer 3, 23 und Vers 24. Wir sind errettet durch Gnade, nach Epheser 2, Vers 8. Und die Gnade ist heilbringend für alle Menschen. Könnt ihr nachlesen in Titus 2, Vers 11. Und in der Bibel, allein in den Psalmen, gibt es ganz fantastische Bibelverse, wo die Gnade Gottes beschrieben wird. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Im Psalm 17 können wir lesen, da gibt es die wunderbare Gnade Gottes. In Psalm 23 können wir lesen, nur Güte und Gnade werden mir folgen. In Psalm 25, alle Wege des Herrn sind Gnade. In Psalm 31 sagt der Psalmist, ich frohlocke und freue mich über deine Gnade. In Psalm 32, Vers 10, ich werde umgeben von Gnade. In Kapitel 33, die Erde ist voll von der Gnade des Herrn. Dann beschreibt er in einem weiteren Psalm, bis zu den Himmeln geht deine Gnade. An anderer Stelle sagt er im Psalm 63, 4, deine Gnade ist besser als Leben. Dann lesen wir, dass Gott seine Gnade nicht zurückzieht. Wir lesen in dem Psalm, dass Gott groß an Gnade ist. Im Psalm 100, Vers 5, den kennen viele auswendig, seine Gnade ist ewig. Und im Psalm 103, Vers 17 steht, im gleichen Psalm steht, die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also sie währt immer. Und im Psalm 136, das ist eigentlich so der Gnadenpsalm, da wird in allen 26 Versen wiederholt, denn deine oder denn seine Gnade währt ewig. In manchen Übersetzungen steht hier Güte, aber ist ja fast identisch mit Gnade. Also in 26 Versen beschreibt der Psalmist, dass seine Gnade ewig währt. Und da sagt mal einer, wir dürfen Liedverse nicht 3 bis 5 Mal wiederholen. Also Manfred, wenn du es nicht 26 Mal machst, ist in Ordnung. Oder nicht mehr als 26 Mal. Also der Psalmist war so überwältigt von der Gnade Gottes, dass er das immer wiederholt an 26 Versen. Kannst nachlesen im Psalm 136, wäre so eine Hausaufgabe für heute Mittag, mal nachzuforschen, ob der Thomas auch das Richtige gesagt hat. Ich finde die Beschreibung von Gnade ist im Wort Gottes super, allein in den Psalmen. Und in mehreren Schriftstellen spricht jetzt Jesus darüber, dass wir in der Gnade wachsen sollen. Es kann und soll in meinem Leben mehr werden, wie wir Gnade erfahren und wir praktisch anwenden. Der Psalmist sagt, es gibt größere Gnade, Jakobus sagt, es gibt größere Gnade. Denn in diesem Vers lesen wir, Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Denn schreibt Paulus an Timotheus, sei stark in der Gnade. Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Jesus Christus geschenkt hat. Auch hier wieder, dass es ein Geschenk von Gott ist. Und in 2. Petrus 18 habe ich ja vorhin schon zitiert, dass wir in der Gnade wachsen sollen. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist das Ziel von Jesus. Das heißt, ich darf in der Gnade wachsen. Und wenn das nicht bei dir nicht mehr der Fall sein sollte, dann ist es veränderungsbedürftig. Wie sieht es jetzt ganz praktisch aus? Wie wachse ich in der Gnade? Ich kann ja viele Bibelstellen lesen, aber welchen Impact oder welche Auswirkung hat es auf mein persönliches und mein Leben mit Gott? Also ich wachse in der Gnade, wenn ich mich viel mit Gott beschäftige und mich der Gemeinschaft mit den Geschwistern stelle. Dann wachse ich in der Gnade. Also unsere Aufgabe ist, für ein gutes Klima des Wachstums einmal durch gute Gewohnheiten zu entwickeln. Und das geschieht immer dann, wenn wir auch dem Wirken vom Heiligen Geist Raum geben und dem Wort Gottes. Also ich brauche beides, ich brauche den Heiligen Geist und ich brauche das Wort Gottes. Eins ohne das andere geht aus meiner Sicht nicht. Wir wachsen in der Gnade, wenn wir Gott dafür danken, dass er gnädig ist. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Danke gesagt hast, dass Gott dir Gnade erwiesen hat. Oder wenn wir Erfolg haben, und das meine ich jetzt nicht nur als fromme Formel, dass wir sagen, das ist passiert, weil Gott Gnade geschenkt hat. Wisst ihr, ihr braucht mir am Ende vom Gottesdienst nicht sagen, dass ich schön gepredigt habe. Was mir viel wichtiger ist, dass ihr einen Impuls rausnimmt und den umsetzt in eurem Leben. Das ist mir viel wichtiger. Ich möchte sehen, dass Menschen, es macht mir Freude, wenn Menschen sich verändern. Es macht mir Freude, wenn ich mich selber verändern kann. Und wenn wir, was euch, bei euch natürlich nicht passiert, aber falls es doch so sein soll, dass wir bei Niederlagen und Rückschlägen nicht an der Gnade Gottes zweifeln. Und dass wir Gnade annehmen, auch wenn wir versagt haben. Das fällt uns ja manchmal schwer. Wie konnte mir das passieren? Aber du, Gott ist gnädig, wenn ich es bekenne, wenn ich es ans Kreuz bringe, sagt, spricht Gott mir zu, dass er mir vergibt. In der Gnade wachsen wir auch, wenn wir demütig reagieren und nicht beleidigt sind oder übersensibel reagieren. Und wir wachsen in der Gnade, wenn wir bekennen, dass wir es eigentlich nicht schaffen, aber wenn wir es aus der Gnade Gottes schaffen werden. Und übersehe kleine Dinge mit weitem Herzen. Weißt du, in der Gemeinde kann es ganz viele Dinge, die dich aufregen können. Und da bete ich für uns, dass wir ein weites Herz haben. Da hat halt einer den Schnipsel liegen lassen. Da hat einer beim Putzdienst halt vielleicht das Toilettenpapier nicht aufgefüllt. Ja, wenn du siehst, mach's doch bitte und hab ein weites Herz und verurteile deinen Bruder und deine Schwester nicht. Das wäre so ein Maßstab, wo wir messen können, ob wir in der Gnade wachsen. Reit nicht drauf rum. Dann gibt es natürlich auch noch Wachstumshindernisse von Gnade. Immer wenn ich stolz bin. Wenn ich sage, ich kann es besser wie die anderen. Was wäre die Gemeinde ohne mich oder meine Familie oder meinen Arbeitsplatz? Wenn ich Empfindlichkeit, Rechthaberei, mangelnde Gesprächsbereitschaft, Gesetzlichkeit, Engstirnigkeit, mangelnde Kommunikation mit Gott und Menschen, das können so Wachstumshindernisse sein. Wie wirkt sich Gnade denn aus? Also das wirkt sich in allen Lebensbereichen aus. Geschieht einmal durch das Verständnis von Gott und der Beziehung zu ihm. Aber ich lerne, dass ich mich selber nicht mehr so wichtig nehme, dass ich mich zurücknehmen kann. Dass ich mich auch nicht so wichtig nehme, wenn ich einen Fehler mache. Warum? Weil ich von Gottes Gnade abhängig bin. Könnt ihr heute Morgen mal spaßhalber fragen, wer hat diese Woche keinen Fehler gemacht? Braucht es nicht beantworten. Aber auch da sind wir doch von der Gnade Gottes an. Und wenn ich in der Gnade wachse, kann ich auch mit schwierigen Lebenssituationen freier und lockerer umgehen. Dass ich in der Gnade wachse oder bin ich gewachsen, wenn ich ein weites Herz für die Anliegen von anderen Menschen habe. Wenn ich auch weiß, dass ich nicht allen helfen kann. Das impliziert es ja nicht. Dass ich gnädig bin mit den Schwachheiten der anderen. Warum? Weil ich auch Schwachheiten habe. Das ist die Auswirkung, wenn Gnade in unserem Leben wächst. Wenn ich in der Gnade diene. Wisst ihr, das ist doch immer so gut, wenn man 2 Fische und 5 Brote hat, dass Gott was draus macht. Das ist Gnade. Wie bewerte ich nun das Wachstum? Die Frage ist, bist du gewachsen in der Gnade? Die Frage kann ich für dich nicht beantworten. Oder kannst du sagen, ich bin stark in der Gnade? Ist in meinem Leben die Gnade größer geworden? Oder meines Erachtens sichtbar geworden? Ich möchte zum Schluss der Predigt kommen. Vielleicht können wir heute Morgen beten. Herr, ich möchte meine negativen Gewohnheiten dir ans Kreuz bringen. Hilf mir, dass ich positive Gewohnheiten stärke und entwickle. Herr, hilf mir, dass ich in der Gnade wachse, dass ich stark in der Gnade bin und dass mein Leben ein Spiegel von der Gnade Gottes ist. Also sehen Menschen, dass die Gnade Gottes in meinem Leben gewirkt hat? Bin ich gnädig? Gehe ich gnädig um mit anderen Menschen, die vielleicht anders ticken wie ich? Ich bin ja so froh, dass nicht alle Menschen so sind wie ich. Das wäre stinke langweilig. Aber manche Leute fordern mich auch heraus. Vielleicht dich nicht, aber mich schon, manche Menschen. Aber da darf man sehen, hey, die Thomas, hey, die Mara, hey, die Marianne, wer auch wie auch immer heißen mag, die Scherin, wir sind gewachsen in der Gnade Gottes. Und wisst ihr, und solange ich Pastor dieser Gemeinde bin, wünsche ich mir so sehr und möchte mit euch zusammenarbeiten. Gemeinde muss der sicherste Ort der Welt sein. Gemeinde muss der Ort sein, wo Gnade vorherrscht. Gemeinde muss der Ort sein, wo ich Fehler zugeben kann, ohne dass ich mich schämen muss. Lass uns daran arbeiten. Lass uns eine Gemeinde sein, wo Gottes Gnade sichtbar wird. Das fängt an, indem du gnädig mit deinen Geschwistern umgehst, mit dir selber gnädig umgehst und mit deinen Arbeitskollegen, mit deiner Familie. Und das wünsche ich mir so sehr. Gemeinde muss der sicherste Ort auf dieser Welt sein. Amen. Da darf man klatschen, nicht wegen mir, sondern wegen der Wahrheit. Lass uns zum Schluss aufstehen und beten, dass Gott einfach an unser aller Leben wirkt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wenn wir negative Gewohnheiten haben, dass wir sie ans Kreuz bringen dürfen. Danke, dass wir nicht allein auf uns gestellt sind, sondern dass das Wort vom Kreuz, das Evangelium, deine Gnade, so eine befreiende Wirkung in unserem Leben haben darf. Ich danke dir, Jesus, dass du uns auch hilfst, dass wir die guten Gewohnheiten, die wir haben, dass wir sie weiterentwickeln, dass du sie stärkst, Jesus. Und Herr, dass wir jeden Tag neu unser Denken erneuern lassen, dass wir so denken, wie du denkst, dass wir Dinge aus deiner Perspektive sehen, dass wir Menschen aus deiner Perspektive sehen. Jesus, möchte ich bitten, dass wir wachsen in der Gnade, dass das sichtbar wird, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du gnädig mit uns umgehst, dass wir deine Kinder sind. Und Herr, hilf uns, dass uns als Gemeinde, dass wir als Gemeinde der sicherste Ort sind. Herr, dass Fehler bekannt werden können ohne Scham. Herr, ich möchte dich da bitten um dein göttliches Wirken und dein göttliches Wunder. Herr, ich danke dir, dass du jeden, der heute Morgen im Gottesdienst ist, segnest. Und Herr, wenn der Gottesferne lebt, dass er kennt, dass du ein gnädiger Gott bist, der Sünde vergibt, der so eine Sehnsucht hat, seine Gnade und seinen Segen über sein Leben auszugießen. Herr, danke, dass wir mit unseren Fehlern zu dir kommen dürfen und dass du ein vergebender Gott bist. Herr, es ist so toll, mit dir zu gehen. Danke, dass du unser Herr und Heiland bist. Danke, dass du unser Retter bist. Danke, dass wir unsere Leben dir immer wieder anbefehlen dürfen. Und Herr, möchte ich auch heute Morgen bitte für die Kranken in unserer Gemeinde. Heile du sie, rühr du sie an, segne du sie dort, wo sie sind. Sei du nahe durch den Heiligen Geist und berühr du ihre Herzen jetzt. Danke, dass du auch mit uns gehst in diese Woche. Danke, dass du uns segnest dort, wo wir leben. Lass uns Menschen sein, die deine Gnade widerspiegeln. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen.